Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir eine Druckerei in einer kleinen polnischen Stadt vor. Holzlettern klappern, lateinische, polnische und griechische Textfetzen mischen sich und in einem Winkel des Hauses diskutieren junge Lehrerinnen und Lehrer über den Sinn von Jesu Leben und Tod. Sie lesen die Briefe des Neuen Testaments nicht nur fromm, sondern prüfend, Wort für Wort, Satz für Satz, gefragt danach, was Vernunft und der Text selbst sagen. Aus diesen Diskussionen wuchs eine provokative Frage: Muss der Tod Christi als rechtliche Genugtuung vor einem zürnenden Gott verstanden werden, oder kann Erlösung anders erklärt werden, ohne die Vorstellung eines Sühneopfers? Diese Frage stellte den Kern des Sozinianismus, einer Strömung des Antitrinitarismus, die im 16. und 17. Jahrhundert in Mitteleuropa sichtbar wurde. Ich nenne sie bewusst Sozinianismus, denn ihr Denken verdankt sich stark den Schriften und der methodischen Herangehensweise der Sozinier, einer skeptisch-rationalen Exegese, der Betonung der Vernunft und einer ethisch-praktischen Sicht des Christentums, um zu verstehen, warum Sozinier die Sühnelehre ablehnten und welche Alternativen sie anboten, müssen wir in die Zeit, die Orte und die Personen gehen, die diese Bewegung formten. Die Wurzeln reichen in die Jahre der Reformation. Schon in den Auseinandersetzungen um Sakramente, Prädestination und Kirchenautorität tauchten Fragen nach Gottes Gerechtigkeit und Liebe auf. Die Sozinier verbanden zwei Strömungen: Renaissance-Humanismus mit seiner philologischen Genauigkeit und die radikalen religiösen Debatten der Reformationszeit, die traditionelle Dogmen offen hinterfragten. Aus Italien kamen Impulse. Lelio Sozzini 1525-1562 begann im Kreis reformatorischer Denker, die Dreieinigkeitsvorstellungen kritisch zu prüfen. Sein Neffe Fausto Sozzini 1539-1204 brachte diese Gedanken nach Polen, wo sie auf einen besonders fruchtbaren Boden fielen. In Polen bildete sich eine Gruppe, die sich selbst die polnischen Brüder nannte, heute oft als Sozinianer bezeichnet. Sie organisierten Gemeinden, gründeten eine Hochschule in Rakau, gegründet 1602, und richteten eine Druckerei ein. Der sogenannte Rakauer Katechismus, veröffentlicht um 1605, fasste viele ihrer Lehren zusammen und machte ihre Argumente einem breiteren Publikum zugänglich. Der Katechismus und die Schriften Faustins, etwa De Jesu Christo Servatore, über Jesus Christus, den Erretter, und De Statu Primi Hominis, über den Zustand des ersten Menschen, wurden zur Referenz für jene, die eine vernunftbasierte, biblisch orientierte Theologie suchten. Die sozinianische Bewegung blieb nicht auf Polen beschränkt. Flugblätter, lateinische Traktate und Übersetzungen verbreiteten ihre Thesen in den Niederlanden, in England und in Teilen des Heiligen Römischen Reiches. In England beeinflussten sie im 17. Jahrhundert Denkern wie John Biddle und später die frühen Unitarier. In den Niederlanden fanden ihre Texte ein Publikum unter freien Denkern und Gerechtigkeitsreformern. Gleichzeitig aber stießen sie auf massive Gegenwehr. Für die etablierten reformierten und katholischen Kirchen waren ihre Lehren ketzerisch. Ihre Kritik an der Dreieinigkeit, ihre Infragestellung der Erbsünde und ihr Widerstand gegen die traditionelle Satisfaktionslehre trafen religiöse und politische Sensibilitäten gleichermaßen. Politisch wurden die polnischen Brüder zunehmend angefeindet. Der Rakauer Druck wurde mehrfach kritisiert, Gemeinden wurden von Nord- und Ostpolen unter Druck gesetzt, und schließlich entschied das polnische Parlament 1658, die Sozinianer aus dem Staat zu vertreiben und ihr Vermögen konfiszieren zu lassen. Dieses Exil zerschlug die organisatorische Basis in Polen, aber die Ideen blieben lebendig. Sie reisten mit Flüchtlingen nach Brandenburg, in die Niederlande, nach Transsilvanien und weiter nach England, wo sie in veränderter Form in die entstehende Unitarierbewegung einflossen. Intellektuell stand der Sozinianismus in engem Zusammenhang mit dem beginnenden Zeitalter der Aufklärung. Sozinier vertrauten auf die Vernunft als Instrument, um Glaubensaussagen zu prüfen. Sie lasen die Bibel philologisch, verglichen Übersetzungen, zogen Parallelstellen heran und ersetzten instinktive oder traditionsgebundene Annahmen durch argumentierte Schlussfolgerungen. Diese Methode machte die Souzinier zu unangenehmen Diskussionspartnern. Sie ließen nicht gelten, dass Autorität allein ein Lehrsatz rechtfertige. Sie forderten biblische Belege und logische Kohärenz. Ein weiterer Aspekt, der das religiöse Klima prägte, war die Frage der Religionsfreiheit. Viele Souzinier argumentierten nicht nur theologisch, sondern auch politisch für Gewissensfreiheit. Ihre radikale Kritik an Zentraldogmen und ihr Ruf nach einer Kirche, die weniger auf obrigkeitlicher Zwangsmacht und mehr auf freier Überzeugung beruht, machte sie zu Vorläufern späterer Toleranzdiskussionen. Das war historisch brisant. In vielen Staaten hing religiöse Einheit mit politischer Stabilität zusammen und Abweichler galten als potenzielle Unruhestifter. Die socinianische Kritik zielte deshalb nicht allein auf eine scholastische Spitzfindigkeit, sondern auf das Herz des christlichen Verständnisses von Erlösung. Wenn Gottes Gerechtigkeit tatsächlich die Leistung einer Sühne erfordert, so schien dies nach ihrem Urteil dem biblischen Zeugnis und dem Bild eines gerechten, barmherzigen Gottes zu widersprechen. Hinzu kam ein hermeneutischer Punkt. Viele Passagen des Neuen Testaments, die von Schuld und Vergebung sprechen, wurden von Soziniern anders gewertet als in der etablierten Theologie. Sie sahen in Jesu Leben und Tod vor allem eine Lehre über Gottes Liebe, die Menschen zur Umkehr und Nachfolge ruft, und weniger eine juristische Transaktion zwischen Gott und der Menschheit. Nicht zuletzt formte die Institution Rakau das Selbstverständnis dieser Bewegung. Die Akademie zog Schüler aus dem gesamten protestantischen Raum an. Dort lehrte man sowohl klassische Sprachen als auch Bibelauslegung und Ethik. Der Rakauer Druck bot eine Plattform, um Traktate zu verbreiten, die in lateinischer, polnischer und manchmal auch in deutscher Sprache geschrieben wurden. Durch diese Vernetzung erreichten die socinianischen Argumente das intellektuelle Europa und zwangen die Gegner, sich mit ihren Exegesen und rationalen Argumentationsketten auseinanderzusetzen. Die dramatischen Ereignisse um Vertreibung und Verfolgung erschöpften die Bewegung nicht, sie veränderten sie. In der Diaspora verschmolzen socinianische Schriften mit anderen geistigen Strömungen des 17. Jahrhunderts, etwa dem Deismus und dem libertinischen Rationalismus. Einige ihrer Schriften wurden später von liberalen Theologen und frühen Unitariern rezipiert, andere verschwanden in den Archiven. Doch die zentrale Frage blieb lebendig: Kann man Erlösung theologisch plausibel und biblisch verantwortbar denken, ohne auf die Vorstellung eines göttlichen Sühnopfers zu bauen? Biblisch verantwortbar denken, ohne auf die Vorstellung eines göttlichen Sühnopfers zu bauen? Diese Frage ist kein reines akademisches Detail. Sie betrifft, so die Socinier, das Bild Gottes, das Menschen von ihrer Religion gewinnen. Ein strafender Richter, der Gerechtigkeit fordert, oder ein liebender Vater, der durch Verkündigung und Vorbild Menschen zur Umkehr bewegt. Die historischen Umstände, von den Diskussionen in italienischen Salons über die Rakauer Druckerei bis zur Vertreibung 1658, bildeten den Hintergrund, auf dem die spezifische socinianische Soteriologie ausformte und ihre Argumente entwickelte. Damit ist klar, wer die socinianische Lehre von Erlösung verstehen will, muss die Mischung aus philologischer Genauigkeit, rationaler Kritik und praktischer Ethik im Blick behalten, die diese Gemeinschaft einst zusammenhielt und verbreitete. Fausto Socini und seine Mitstreiter bauten ihr soteriologisches Argument auf zwei Achsen. Erstens auf einer rationalen Prüfung des Begriffs von göttlicher Gerechtigkeit und Sühne. Zweitens auf einer philologisch-exegetischen Analyse der einschlägigen Bibeltexte. Kernthese: Erlösung besteht nicht in einer juristischen Zahlung oder in der Übertragung einer Strafe von Menschen auf Christus, sondern in der Offenbarung göttlicher Liebe, in der überzeugenden Verkündigung, in der moralischen Erneuerung des Menschen und in Jesu stellvertretendem Leiden als Beispiel und leidenschaftlichem Bekenntnis zur Wahrheit. Die socinianische Kritik an der Satisfaktionslehre begann mit einem philosophisch-theologischen Punkt. Wenn Gott absolut gerecht und vollkommen barmherzig ist, wäre es widersprüchlich, von ihm zu verlangen, dass er zu seiner eigenen Ehre durch das Leiden eines Unschuldigen befriedigt werden müsse. Aus dieser Überlegung ergab sich die Forderung nach Konsequenz. Wer von göttlicher Gerechtigkeit redet, muss erklären, wie diese mit göttlicher Barmherzigkeit ohne eine rechtsförmige Ausgleichszahlung zusammengeht. Fausto Socini schrieb dazu in De Jesu Christo Servatore, dass die Vorstellung, Gott brauche Blutzahlungen, das göttliche Wesen entstellte und den Menschen von der Einsicht in Gottes Liebe abhielte. Die exegetische Arbeit folgte dieser Logik. Socinier prüften Texte, die traditionell für die Sühnelehre zitiert wurden, und werteten sie philologisch und kontextuell neu. Zu den Büchern, die sie heranzogen, gehören die Evangelien, die Paulusbriefe, 1. Petrus, Hebräer und die Propheten. Hier einige der zentralen Verse, wie sie von sozinianischer Seite gelesen wurden, jeweils mit kurzer Kontextbegründung. Markus Evangelium Kapitel 1 Vers 15, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Sozinier betonen, dass Jesus nach dem biblischen Zeugnis immer zur Umkehr und zum Glauben aufruft, Erlösung beginnt mit menschlicher Reue und glaubendem Gehorsam. Apostelgeschichte Kapitel 3 Vers 19, kehrt um, so werden eure Sünden ausgetilgt. Hier lesen Sie eine dynamische Verbindung. Buße bringt Umkehr und Gottes Vergebung. Vergebung ist Reaktion Gottes auf Reue, nicht die Folge eines göttlichen Ausgleichs. Römerbrief Kapitel 2 Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Gott wolle Menschen durch Güte zur Umkehr lenken. Die Motivation der Vergebung ist Belehrung, nicht Vergeltung. Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Christus als Lehrmeister und Wegweiser, dessen Leben und Lehre Menschen zur Nachfolge ruft. Johannes Evangelium Kapitel 3 Vers 16 und 17, Liebe des Vaters und Sendung des Sohnes. Die Sozinier lasen diese Verse als Ausdruck der Liebe Gottes, die Heil stiftet, ohne Voraussetzung einer rechtlichen Befriedigung durch Tod. 1. Johannesbrief Kapitel 1 Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Vergebung ist an Bekenntnis und Verwandlung gebunden. Lukas 15, Gleichnisse vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze, vom verlorenen Sohn. Die Narrative betonen Wiederherstellung, Aufnahme und persönliche Umkehr als Kern der Heilstatt Gottes. Römerbrief Kapitel 5 Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Sozinier interpretierten das »für uns gestorben« nicht als juristische Zahlung, sondern als demonstrative Tat der Liebe, die zur Umkehr und zum Vertrauen aufruft. 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 9, der Herr will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass alle zur Buße kommen. Gottes Ziel ist Rettung durch Umkehr. Aus diesen Texten entwickelten Sozinier eine Kette. Gottes Liebe offenbart sich in Christus. Diese Offenbarung ruft den Menschen zur Umkehr. Durch Umkehr entsteht Gemeinschaft mit Gott. Jesu Tod bestätigt seine Treue und sein Opfer im Sinne einer Hingabe, nicht einer ersatzweisen Zahlung. Das Wort für, griechisch peri oder hyper, in Stellen Römerbrief Kapitel 5 Vers 8 oder 2. Korintherbrief Kapitel 5 Vers 21, lasen Sie semantisch breiter. Für kann bedeuten im Interesse von, anstelle von, im Sinn der Repräsentanz, nicht notwendigerweise einer strafrechtlichen Substitution. Den zentralen Einwand der orthodoxen Theologie, Bibelstellen, die man als explizite Belege für eine stellvertretende Sühne las, entkräft Thetensozinier durch philologische und kontextuelle Analyse. Typische trinitarische Belege und sozinianische Antworten. Jesaja Kapitel 53, Verse 4 bis 6 und 53, 10, 12, der leidende Gottesknecht, Orthodoxe interpretieren den Text als prophetische Vorwegnahme eines stellvertretenden Leids. Sozinier entgegnen, dass der Sog Knecht im Kontext Israels oft symbolisch die Leiden des Volkes trägt und dass das hebräische Motiv des Tragens, Sinna, eher Verantwortung und stellvertretende Erfahrung nicht notwendigerweise eine juristische Sühne bedeutet. Der Text ruft zur Solidarität mit dem Leidenden und deutet auf Wiederherstellung. Römerbrief Kapitel 3, Verse 25 bis 26. Gott hat ihn hingestellt als Propitiation, Hilasterion durch den Glauben. Sozinier untersuchten die lexikalischen Möglichkeiten von Hilasterion und argumentierten, dass die Übersetzungsvarianten Gnadenstuhl, Versöhnungsleistung, Sühne nicht ohne weiteres eine juristische Satisfaktion nachweisen. Zudem betonten sie Paulus' Kontext, Rechtfertigung durch Glauben, nicht durch juristische Transaktion. 2. Korintherbrief Kapitel 5 Vers 21. Gott machte den, der keinen Sünde kannte, zur Sünde für uns. Die sozinianische Lesart betont zur Sünde machen als Vorstellung, dass Christus die Konsequenzen und den Hass der Menschen erfährt, nicht dass eine strafrechtliche Schuld übertragen werde. Christus als repräsentativer, leidender Stellvertreter, der Sünde im Erfahrungsmodus trägt, um Menschen zu überzeugen und zu erlösen. Galaterbrief Kapitel 3 Vers 13. Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. Sozinier sahen hier die Idee der Aufhebung einer bestimmten Fluchhaftigkeit. Christus nimmt die Folgen des Ungehorsams auf sich, um Menschen zu befreien, aber nicht als Ausgleichszahlung gegenüber einer göttlichen Ehre. Hebräerbrief Kapitel 9, Verse 14 bis 15 und 10, Opfer- und Einsetzungsreden. Socinier interpretierten die priesterlich-opferkategoriale Sprache als theologische Metapher, die das Ende der kultischen Opfer in Christus markiert und die Reinigung der Gewissen durch Gottes Wort und Geist betont, nicht als Beleg für eine juristische Sühneordnung. Zu diesen exegetischen Einsichten gesellte sich ein ethisches Argument. Wenn Erlösung vor allem durch Einsicht in Gottes Liebe und durch Bekehrung geschieht, dann folgt daraus eine Praxis des Evangeliums, die auf Belehrung, Beispiel und Gewissensbildung setzt. In De Jesu Christo Servatore betonte Fausto Sozzini, dass die Nachfolge Christi sichtbare Frucht in guten Werken und einem veränderten Leben hervorbringt. Die Erlösung ist damit wirkungsmäßig verbunden mit moralischer Transformation, vergleiche Epheserbrief Kapitel 4, Verse 22 bis 24, Titusbrief Kapitel 3, Verse 5 bis 8. Hinter diesen Argumenten stehen klar identifizierbare Persönlichkeiten und Entwicklungslinien. Lelio Sozzini eröffnete die Frage nach Gottes Einheit und der Stellung Christi in italienischen reformatorischen Kreisen. Sein Neffe Fausto systematisierte die soteriologischen Folgerungen. Johann Krell, Jan Krellius und Samuel Przypkowski erweiterten theologisch-dogmatisch, während die Akademie von Rakau und ihre Druckerei die Verbreitung über Polen hinaus sicherstellten. Andrzej Wiscovati und andere im 17. Jahrhundert bewahrten und kommentierten die Schriften, sodass die Ideen in die niederländischen, englischen und deutschen Diskurse gelangten. In England griff John Biddle vieles auf. Im 18. Jahrhundert fanden Priestley und die Unitarier erneuten Anschluss. Die Entwicklung verlief nicht linear. Anfangs dominierten begründete Fragestellungen und Lehrgespräche. Bald aber entfaltete sich eine polemische Auseinandersetzung. Sozinier mussten die exegetischen Präzisierungen immer wieder neu formulieren. Welche Bedeutung hat Stellvertretung? Wie zu lesen ist für uns gestorben? Musste man Sühne kategorial ablehnen oder nur die juristische Überspitzung zurückweisen? In den Antworten formierte sich eine eigene soteriologische Sprache. Weniger juristische Terminologie, mehr Begriffe wie Wiederherstellung, Versöhnung durch Erkenntnis und moralischer Einfluss. Die Reaktionen gingen weit über akademische Kritik hinaus. Orthodoxe Theologen warfen den Sozinien Atheismus und moralische Gefährdung vor. Regierungen sahen in ihrer Bewegung eine Bedrohung kirchlicher Einheit. Öffentlich entbrannten Predigt- und Druckschlachten. Traktate, Gegentraktate, Aphorismen und polemische Briefe flogen zwischen Rakau, Amsterdam und London hin und her. Die sozinianische Betonung von Gewissensfreiheit nutzte ihnen kurzzeitig als Argument für Toleranz, machte sie aber zugleich angreifbar, weil religiöse Einheit oft als politisch notwendig galt. Der Konflikt kulminierte in gesetzlichen Maßnahmen, Vertreibungen und der Beschlagnahme von Druckereien. Trotz oder gerade wegen dieser Gegenwehr erreichte die sozinianische Soteriologie eine größere Wirkung. Sie nötigte die orthodoxen Verteidiger der Satisfaktionslehre, ihre biblischen Grundlagen schärfer zu begründen und die Bedeutungsbereiche der Schlüsselbegriffe zu klären. Theologen mussten zeigen, weshalb Sühne unverzichtbar sei und wie sie mit Gottes Liebe vereinbar gehe. Manche verteidigten die klassische Lehre durch nuancierte Unterscheidungen, zum Beispiel Strafgefühl versus heilende Gerechtigkeit. Andere verfeinerten hermeneutische Argumente zur Rechtfertigung biblischer Strafmetaphern. Gleichzeitig öffnete die sozinianische Perspektive Räume für spätere Entwicklungen. Die Moral-Influence-Theorie, Moral-Einfluss-Theorie von William Paley und anderen, die säkularrationale Theologie der Aufklärung und die unitarische Tradition, die im 18. Jahrhundert in England und den USA Fuß fasste. Auch praktisches Gemeindeleben veränderte sich dort, wo sozinianische Gedanken Fuß fassten, Predigt und Erziehung rückten stärker in den Mittelpunkt, die Betonung lag auf Gewissensbildung, ethischem Vorbild und persönlicher Umkehr statt auf liturgisch-juristischen Ritualen zur Erlösung. Die Kontroversen waren aber nicht bloß intellektuell. Für die betroffenen Gemeinden bedeutete die sozinianische Soteriologie konkrete pastorale Entscheidungen. Wenn Vergebung primär an Buße und Glauben gekoppelt ist, wie geht man mit wiederholter Schuld um? Welche Rolle haben Sakramente? Sozinier behielten die Taufe als Ausdruck der Zugehörigkeit, legten aber weniger Wert auf ritualisierte Ausgleichsformen. Ihr Ideal war eine Kirche, die durch Lehre, Gemeinschaft und sittliche Bildung heilt. Diese theologische Neuorientierung hatte weitreichende Folgen. Sie veränderte Gottesbild, Gemeindepraxis und das theologische Vokabular. Kritiker warfen ihr vor, die Forderung nach göttlicher Gerechtigkeit zu verwässern. Befürworter sahen darin eine Rückkehr zum biblischen Fokus auf Umkehr und Liebe. Die Debatte blieb erbittert, doch gerade die Diskussionen, die philologischen Auseinandersetzungen, die Druckschriften, die öffentlichen Predigten prägten nachhaltig, wie Europa seine Theologie und sein Verhältnis von Vernunft und Offenbarung verhandelte. Die Spuren des Sozinianismus ziehen sich durch die Geistesgeschichte Europas wie feine, aber beständige Linien, nicht immer sichtbar, oft provozierend, aber immer wirksam. Die unmittelbare institutionelle Basis in Polen wurde zerstört. Doch die Lehren reisten weiter, in gedruckter Form, in Exilgemeinden und in den Köpfen jener, die bereit waren, Vernunft und Schrift neu zusammenzudenken. Die wichtigsten Wirkungsfelder lassen sich in drei Ebenen unterscheiden. Theologische und exegetische, politische und gesellschaftliche sowie die längerfristige Wirkung auf moderne Theologie und Religionsverständnis. Theologisch und exegetisch hat der Sozinianismus zwei dauerhafte Impulse gesetzt. Erstens die Betonung der philologisch-exegetischen Methode. Sozinier verlangten präzise Sprachprüfung, Kontextbezug und Vergleich von Parallelstellen. Diese methodische Strenge trug dazu bei, dass theologische Aussagen nicht mehr allein autoritativ gelten konnten, sondern einer kritischen Prüfung unterzogen wurden. Der Rakauer Katechismus und Fausto Socinis de Jesu Christo Servatore sind Beispiele für Texte, die exegetische Begründungen systematisch anführen, Argumentationsmuster, die spätere Bibelkritiker und Aufklärer adaptieren konnten. Zweitens forderten die Sozinier die überkommene Satisfaktionsmetaphysik heraus. Indem sie die juristische Lesart des Opfers ablehnten, öffneten sie den Diskurs für alternative Verständnisse der Erlösung. Christus als moralisches Vorbild, als derjenige, dessen Leben und Tod die Menschen moralisch und geistlich beeinflussen, Christus als Repräsentant, der stellvertretend leidet, damit Menschen die Tragweite der Sünde erkennen, die Betonung von Umkehr, Glauben und ethischer Veränderung als Conditio sine qua non der Vergebung. Diese Ansätze beeinflussten spätere Theorien, etwa die Moraleinflusslehre, und zwangen Vertreter der Satisfaktionslehre, ihre Argumente exegetisch und philosophisch zu präzisieren. Politisch und gesellschaftlich hinterließen sozinianische Forderungen nach Gewissensfreiheit und religiöser Toleranz Spuren in einem Europa, das mit konfessionellen Spannungen ringte. Die polnischen Brüder selbst erlebten Verfolgung und Vertreibung, ihre Erfahrung zeigte zugleich, wie intensiv religiöse Abweichungen als politische Gefährdung wahrgenommen wurden. Andererseits lieferten ihre Schriften Argumente für ein anderes Verhältnis von Staat und Religion. Die Idee, dass Glaubensüberzeugung nicht durch staatliche Gewalt geregelt werden dürfe, fand Resonanz in frühen Diskursen zur Religionsfreiheit. In England und den Niederlanden traten diese Gedanken in die Diskussionen um Toleranz, Säkularität und die Zulassung abweichender Konfessionen ein. Sachverhalte, die langfristig das religiös-politische Gefüge Europas veränderten. Personen, die die sozinianische Tradition weitertrugen oder von ihr beeinflusst wurden, zeigen das Nachleben praktisch auf. John Biddle in England griff früh antitrinitarische Gedanken auf. Im 18. Jahrhundert machten Theophilus Lindsay und Joseph Priestley in England Unitarismus und eine nicht-substitutionelle Sicht der Erlösung populär. Priestley schätzte die rationale Grundhaltung, Lindsay verhalf unitarischen Gemeinden zur institutionellen Form und Richard Price argumentierte philosophisch und moralisch in einem Klima, das Sozinianismus zuvor mitgeprägt hatte. In den Vereinigten Staaten fanden unitarische Ideen Aufnahme in intellektuellen Kreisen. Dort wurde die Betonung auf Gewissen, Vernunft und ethische Verantwortlichkeit weitergetragen. Auf die moderne Theologie wirkte der Sozinianismus insofern nach, als er das Feld für pluralere Atonement-Theorien öffnete. Die säkularrationalen Strömungen der Aufklärung, die historisch-kritische Bibelauslegung und die liberalen Theologien des 19. und 20. Jahrhunderts bewegten sich in einem Umfeld, in dem die Annahme, ein einziges Modell der Erlösung sei unantastbar, nicht mehr selbstverständlich war. In der Forschung wird heute diskutiert, wie stark Sozinianismus direkt Einfluss auf einzelne Denker hatte. Gewiss ist jedoch, dass er intellektuelle Räume schuf, in denen alternative Deutungen ernst genommen werden mussten. Die wissenschaftliche Rezeption des Sozinianismus wandelte sich ebenfalls. Noch im 19. Jahrhundert begegnete man den Sozinierakten häufig polemisch. Im 20. und 21. Jahrhundert jedoch gewannen Historiker und Theologen ein differenzierteres Interesse. Man erkennt nun die Bedeutung ihrer hermeneutischen Methoden, ihren Beitrag zur Entfaltung von Gewissensfreiheit und ihren Einfluss auf die Entwicklung der unitarischen Bewegung. Moderne Editionen, Übersetzungen und kommentierte Sammlungen der socinianischen Schriften ermöglichen es, ihre Argumente am Original nachzuvollziehen, nicht als kuriose Randerscheinung, sondern als integralen Teil der europäischen Theologiegeschichte. Die Nachwirkung zeigt auch eine ambivalente Seite. Während Socinier für intellektuelle Freiheiten und biblische Genauigkeit stehen, haftet ihrem Namen lange Zeit das Stigma der Ketzerei an. Dieses Spannungsfeld erklärt, warum ihr Gedankengut manchmal nur verbreitet wurde, indem es mit anderen Strömungen verschmolz oder in veränderter Form in neue theologische Bewegungen integriert wurde. Auf der anderen Seite bewahrt gerade diese Integration die Lebendigkeit ihrer Erkenntnisse. Fragen zur Natur Gottes, zur Bedeutung des Kreuzes, zur Rolle von Vernunft und Schrift bleiben aktuell und Socinier liefern Argumente, die in zeitgenössischen Debatten ökumenisch, interdisziplinär, ethisch weiterwirken. Schließlich bleibt ein praktischer Ertrag, Gemeinden und Denker, die den socinianischen Akzent auf Predigt, moralische Bildung und persönliche Umkehr übernahmen, veränderten das kirchliche Leben. Liturgische Schuld- und Sühnepraktiken verloren an zentraler Bedeutung zugunsten von katechetischer Unterweisung, diakonischer Praxis und Gewissensbildung. Diese Praxisorientierung verband Theologie wieder enger mit ethischem Handeln, eine Dimension, die in vielen heutigen christlichen Sozialengagements weiterlebt. Wenn du also heute alternative Atonementtheorien oder theologische Betonungen der Liebe und Umkehr siehst, handelt es sich oft um Fragmente einer Kontroverse, die vor 4 Jahrhunderten in Druckereien und Akademien begann. Die Socinianer forderten, dass theologisches Reden über Erlösung sowohl der Vernunft als auch dem Wort Gottes verpflichtet sein müsse. Eine Forderung, die die Theologie bis heute herausfordert und bereichert. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.